Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören, willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen kennen, das aber häufig falsch eingeordnet wird: den Leistenschmerz. Ich werde auch klarstellen, warum wir im Wirbelsäulen-Podcast über Leistenschmerzen sprechen. Das hat einen klaren Grund. Die Leiste ist eine anatomische Grenzregion. Sie liegt zwischen Bauch und Oberschenkel, zwischen dem Rumpf und dem Bein. Und genau diese Lage macht sie zu einem diagnostisch anspruchsvollen Gebiet, denn Schmerzen in der Leiste können aus sehr unterschiedlichen Strukturen stammen, aus Muskeln und Sehnen, aus dem Hüftgelenk, aus der Wirbelsäule, aus Nerven, aus dem Leistenkanal oder auch aus inneren Organen. Das bedeutet, ein Leistenschmerz ist nie einfach ein Leistenschmerz, er ist ein Symptom, hinter dem sich eine ganze Reihe von Erkrankungen verbergen kann. Beginnen wir mit den muskulären Ursachen. Die häufigste Form des Leistenschmerzes, besonders bei sportlich aktiven Menschen, ist die Verletzung oder Überlastung der Adduktorenmuskulatur. Die Adduktoren sind jene Muskeln an der Innenseite des Oberschenkels, die das Bein zur Körpermitte hinziehen. Sie setzen am Schambein an, also in unmittelbarer Nähe zur Leiste, und sind bei Lauf-, Sprung- und Richtungswechselbewegungen besonders beansprucht. Eine Adduktorenzerrung entsteht oft durch eine plötzliche Überbelastung, ein abrupter Sprint, ein Grätschtackel beim Fußball, ein falscher Tritt beim Laufen. Betroffene berichten über einen stechenden oder ziehenden Schmerz in der inneren Leiste, der sich bei Belastung verstärkt und sich manchmal bis zur Innenseite des Oberschenkels oder in Richtung Schambein ausbreitet. Bei der Untersuchung ist der Druckschmerz über dem Adduktorenansatz charakteristisch und ein Widerstandstest, also das Gegendrücken der Beine gegen Widerstand, reproduziert den Schmerz zuverlässig. Eine weitere muskuläre Ursache ist der Musculus iliopsoas, ein tiefer Hüftbeuger, der aus zwei Anteilen besteht: dem Iliacus, der aus dem Beckenknochen entspringt, und dem Psoas major, der an den Lendenwirbeln ansetzt und durch das Becken nach unten zieht. Dieser Muskel ist nicht nur für die Hüftbeugung verantwortlich, sondern auch ein starker Stabilisator der Lendenwirbelsäule. Bei einer Überlastung, einem Hämatom oder einer Entzündung im Bereich des Iliopsoas entstehen Schmerzen in der tiefen Leiste und im vorderen Hüftbereich, die sich beim Anheben des gestreckten Beines oder beim Bücken verstärken. Gelegentlich ist auch ein tastbarer Widerstand in der tiefen Bauchregion vorhanden. Bei Ausdauersportlern und Läufern ist eine chronische Iliopsoas-Tendinopathie keine Seltenheit und wird im Alltag oft nicht diagnostiziert, weil sie schwer zugänglich ist, da sie tief liegt. Nun kommen wir zu einer weiteren häufigen und in der Bevölkerung bekannten Ursache, dem Leistenbruch, in der Fachsprache Hernia inguinalis. Ein Leistenbruch entsteht, wenn Bauchinhalt, meist ein Teil des Darmgekröses oder des Dünndarms, durch eine Schwachstelle in der Bauchwand in den Leistenkanal vordringt. Dieser Kanal ist ein natürlicher Durchgang in der Bauchwand, durch den beim Mann der Samenstrang und bei der Frau das runde Mutterband verlaufen. Mit dem Leistenbruch geht häufig ein Ziehen oder Druckgefühl in der Leiste einher, das sich beim Pressen, Husten oder schwerer körperlicher Belastung verstärkt. Manche Patienten bemerken eine sichtbare oder tastbare Vorwölbung in der Leiste. Klinisch ist das Hustenzeichen wegweisend. Der Untersucher legt die Finger auf den Leistenkanal und der Patient hustet. Bei einem Bruch ist eine impulsartige Vorwölbung spürbar. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem reponierbaren, also zurückschiebbaren, und einem inkarzierten Bruch, bei dem der Bruchinhalt eingeklemmt ist. Ein inkarzierter Leistenbruch stellt einen medizinischen Notfall dar und führt zu starken, anhaltenden Schmerzen, oft begleitet von Übelkeit und Erbrechen. Wenden wir uns jetzt dem Hüftgelenk zu, einer der bedeutendsten Ursachen des Leistenschmerzes, die in der klinischen Praxis leider häufig zu spät erkannt wird. Das Hüftgelenk liegt tief im Körper und sein Schmerz strahlt klassischerweise in die Leiste aus. Tatsächlich gilt, wer über Leistenschmerzen klagt, hat in vielen Fällen ein Problem im Hüftgelenk und nicht in der Leiste selbst. Die häufigste Hüfterkrankung im Erwachsenenalter ist die Coxarthrose, also der Verschleiß des Hüftgelenknorpels. Sie beginnt schleichend mit einem tiefen, dumpfen Schmerz in der Leiste und im vorderen Oberschenkel, der anfangs nur bei Belastung auftritt, später auch in Ruhe. Die Beweglichkeit des Hüftgelenks nimmt mit der Zeit ab, besonders die Innenrotation und die Streckung. Charakteristisch ist der sogenannte Anlaufschmerz. Zu Beginn einer Bewegung nach längerem Sitzen oder Liegen schmerzt die Hüfte besonders, bessert sich dann aber nach einigen Schritten vorübergehend. Eine zunehmend häufig diagnostizierte Ursache des Leistenschmerzes ist das femoroacetabuläre Impingement. Dabei handelt es sich um eine mechanische Fehlanpassung zwischen dem Oberschenkelknochen und der Hüftpfanne, die zu einem Einklemmen von Gelenkstrukturen führt. Das betrifft vor allem junge, sportlich aktive Menschen und führt zu Leistenschmerzen, die bei bestimmten Bewegungen, besonders bei tiefer Hüftbeugung, beim Einsteigen in ein Auto oder beim längeren Sitzen charakteristisch auftreten. Ein besonders wichtiger, oft unterschätzter Ursprung von Leistenschmerzen liegt in der Wirbelsäule selbst, und hier kommen wir zum Thema. Es ist das sogenannte L3-Syndrom, hervorgerufen durch einen Bandscheibenvorfall. Wir wollen es ausführlich besprechen, weil es im klinischen Alltag immer wieder übersehen oder falsch zugeordnet wird. Die Nervenwurzel L3 entspringt aus dem dritten Lendenwirbelkörpersegment und verlässt den Spinalkanal über das Foramen intervertebrale zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbel. Ein Bandscheibenvorfall, der diese Nervenwurzel komprimiert, entsteht meist in Höhe der Bandscheibe zwischen dem zweiten und dritten Lendenwirbel oder zwischen dem dritten und vierten Lendenwirbel, je nach Lokalisation des Vorfalls, also medial, lateral oder foraminal. Das klinische Bild des L3-Syndroms ist so charakteristisch, dass es bei genauer Untersuchung eigentlich nicht übersehen werden sollte. Die Patienten klagen über Schmerzen, die von der tiefen Leiste über die Vorderseite des Oberschenkels bis zur Innenseite des Knies ziehen. Genau dort, an der Innenseite des Knies, endet das Versorgungsgebiet der Nervenwurzel L3. Dieses Dermatom hat also eine sehr typische Verteilung. Vom oberen vorderen Beckenkamm schräg über den Oberschenkel nach medial bis knapp unterhalb des Knies. Sensible Störungen wie Kribbeln, ein pelziges Gefühl oder eine herabgesetzte Berührungsempfindlichkeit in diesem Streifen sind wichtige Hinweise. Motorisch führt die L3-Kompression zu einer Schwäche der Hüftbeugung über den Iliopsoas. Die Patienten merken das im Alltag, zum Beispiel beim Treppensteigen, beim Aufstehen aus dem Stuhl oder wenn das Knie beim Gehen plötzlich einknickt. Als klinisches Provokationszeichen gilt der umgekehrte Lasäge, auch Femoralis-Dehnungstest genannt. Der Patient liegt auf dem Bauch, das Bein wird im Hüftgelenk nach hinten überstreckt. Bei einer L3-Irritation löst dies einen ziehenden, elektrisierenden Schmerz in der Leiste und an der Vorderseite des Oberschenkels aus. Warum wird dieses Syndrom so häufig mit einem Hüftleiden verwechselt? Ganz einfach. Beide Erkrankungen, die Coxarthrose und das L3-Syndrom, verursachen Schmerzen in genau derselben Region, nämlich in der Leiste und am vorderen Oberschenkel. Der entscheidende Unterschied liegt im Detail. Ein Hüftproblem zeigt im Gegensatz zur Nervenwurzelreizung eine eingeschränkte Hüftbeweglichkeit, insbesondere eine Einschränkung der Innenrotation. Ein L3-Syndrom hingegen zeigt eine freie Hüftbeweglichkeit, aber neurologische Befunde wie Sensibilitätsstörungen und die typische Hüftbeugerschwäche. Genau diese Differenzierung ist die tägliche klinische Aufgabe und sie erfordert ein sauberes, strukturiertes Vorgehen. Im Magnetresonanztomogramm der Lendenwirbelsäule zeigt sich dann der Bandscheibenvorfall, der die Nervenwurzel L3 bedrängt. Wichtig zu beachten, nicht jeder sichtbare Vorfall ist auch symptomatisch. Die bildgebende Diagnose muss immer zur klinischen Symptomatik passen. Und umgekehrt gibt es Patienten mit klassischem L3-Syndrom und nur diskretem Bandscheibenbefund. Hier entscheidet die klinische Konstellation. In engem Zusammenhang mit der Leistenschmerzdiagnostik stehen die peripheren Nerven der Leistenregion. Der Nervus ilioinguinalis und der Nervus genitofemoralis verlaufen direkt durch den Leistenkanal und können durch Druck, Vernarbungen nach Operationen oder Entzündungen gereizt werden. Dann entsteht ein brennender, elektrisierender oder dumpf ziehender Schmerz in der Leiste, der sich manchmal bis in den Hodensack beim Mann oder in die großen Schamlippen bei der Frau erstreckt. Dieser Schmerztypus wird als Neuropathie des Leistennervens bezeichnet und ist in der Diagnostik eine echte Herausforderung, da er keine strukturelle Ursache im Bildgebungsverfahren zeigen muss. Ein klinisch ebenfalls wichtiges Krankheitsbild in diesem Zusammenhang ist die Meralgia paraesthetica. Dabei handelt es sich um eine Kompression des Nervus cutaneus femoris lateralis, eines rein sensiblen Nerven, der die Haut der Außenseite des Oberschenkels versorgt. Dieser Nerv zieht unter dem Leistenband hindurch und kann genau an dieser Stelle eingeengt werden, etwa durch eine enge Hose, einen festsitzenden Gürtel, durch starkes Übergewicht, durch eine Schwangerschaft oder durch Stoffwechselerkrankungen wie den Diabetes mellitus. Typisch für die Meralgia paraesthetica sind brennende, kribbelnde, manchmal elektrisierende Missempfindungen, Taubheitsgefühl und eine unangenehme Berührungsempfindlichkeit an der Außenseite des Oberschenkels, also seitlich und nicht wie beim L3-Syndrom an der Vorderseite oder an der Innenseite des Knies. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium: Die Meralgia paraesthetica betrifft ausschließlich die Sensibilität. Es gibt keine motorische Schwäche, keine Reflexabschwächung. Das ist das Merkmal einer rein sensiblen Neuropathie. Bei der Untersuchung lässt sich der Schmerz häufig durch Druck oder Beklopfen direkt unter dem Leistenband reproduzieren. Das sogenannte Tinel-Zeichen. Weniger bekannt, aber bei Sportlern durchaus relevant, ist die Osteitis pubis, eine Entzündung der Schambeinfuge. Diese Struktur verbindet die beiden Beckenbeinhälften an der Vorderseite des Beckens und wird beim Laufen, Springen und bei schnellen Richtungswechseln stark beansprucht. Eine chronische Überlastung kann zu einer entzündlichen Reaktion mit teils erheblichem Schmerz in der Leiste und am vorderen Becken führen. Druckschmerz direkt über der Schambeinfuge und Schmerz beim Einbeinstand sind typische Befunde. Im Magnetresonanztomogramm zeigen sich Ödemzonen im Knochen beiderseits der Fuge. Zuletzt sollten wir die urologischen und gynäkologischen Ursachen von Leistenschmerzen nicht außer Acht lassen. Nierensteine oder Harnleitersteine können Schmerzen verursachen, die kolikartig aus der Flanke in die Leiste und manchmal in die innere Oberschenkelregion ausstrahlen. Dieser Schmerz ist oft von höchster Intensität, wellenartig und er kommt und geht. Bei Frauen können Erkrankungen der Eierstöcke, der Eileiter oder Myome des Uterus zu Leistenschmerzen führen. Bei Männern kommen eine Epididymitis, also eine Nebenhodenentzündung oder eine Hodentorsion als ernsthafte Ursachen in Frage. Diese Erkrankungen gilt es rasch zu erkennen, denn eine Hodentorsion ist ein medizinischer Notfall, der innerhalb weniger Stunden operiert werden muss. Wie geht man nun in der Diagnostik vor? Die Basis. Jede Abklärung ist die ausführliche Anamnese. Wie alt ist der Patient? Wie ist der Schmerzcharakter? Gibt es einen Auslöser? Ist der Schmerz belastungsabhängig oder auch in Ruhe vorhanden? Strahlt er aus? Und in welche Richtung? Gibt es Begleitsymptome wie Fieber, Harnbeschwerden oder Übelkeit? Die klinische Untersuchung umfasst dann eine gezielte Inspektion der Leistenregion auf Vorwölbungen, eine Palpation der wichtigen anatomischen Strukturen, Beweglichkeitstests des Hüftgelenks und spezifische Provokationstests wie den FADIR-Test, den Adduktorenwiderstandstest, den umgekehrten Lasaigue und das Tinel-Zeichen. Als bildgebende Verfahren kommt zunächst das konventionelle Röntgenbild des Beckens und der Hüfte zum Einsatz. Es erlaubt einen ersten Überblick über knöcherne Strukturen, zeigt Gelenkspaltverschmälerungen, Osteophyten oder Verkalkungen. Das Magnetresonanztomogramm ist das überlegene Verfahren für Weichteilstrukturen. Es zeigt Labrumrisse, Knochenödeme und Muskelverletzungen. Bei Verdacht auf einen Leistenbruch kann eine Ultraschalluntersuchung sehr wertvoll sein, da sie dynamisch, also unter Belastung oder beim Pressen, eine Vorwölbung darstellen kann. Bei Verdacht auf eine spinale Ursache, wie das besprochene L3-Syndrom, ist ein Magnetresonanztomogramm der Lendenwirbelsäule indiziert, eventuell ergänzt durch eine elektrophysiologische Untersuchung. Ein Verfahren, das in der Abklärung der Leistenregion enorm an Bedeutung gewonnen hat, ist die hochauflösende Ultraschalluntersuchung. Sie ist strahlenfrei, sofort am Untersuchungstisch verfügbar, beliebig wiederholbar und sie erlaubt etwas, was kein anderes bildgebendes Verfahren bietet, die dynamische Untersuchung in Echtzeit. Während der Patient atmet, presst oder sein Bein anspannt, kann der Untersucher direkt beobachten, wie sich die Strukturen verhalten. Beim Verdacht auf einen Leistenbruch ist das Valsalva-Manöver entscheidend. Beim kräftigen Pressen wird eine Hernie sichtbar, die in Ruhe gar nicht auffällt. Und auch eine sogenannte Sportlerleiste lässt sich so eingrenzen. Die Adduktorensehnen am Schambein zeigen bei einer Tendinopathie eine verdickte, inhomogene Struktur mit vermehrter Gefäßzeichnung im Farbdoppler. Muskelfaserrisse lassen sich lokalisieren und in ihrem Heilungsverlauf kontrollieren. Die Iliopsoassehne und eine begleitende Bursitis iliopectinea sind ebenso gut darstellbar wie das Phänomen der schnappenden Hüfte, das dynamisch direkt beobachtet werden kann. Am Hüftgelenk selbst lassen sich Gelenkerguss und Synovitis erkennen, mit dem großen Vorteil, dass der sichtbare Erguss gleichzeitig den Zugang für eine gezielte, ultraschallgesteuerte Infiltration bietet. Besonders wichtig ist die sonografische Darstellung der Nerven, der Nervus ilioinguinalis und der Nervus genitofemoralis sind im Leistenkanal darstellbar und der Nervus cutaneus femoris lateralis, dessen Kompression die Meralgia paraesthetica verursacht, kann direkt unter dem Leistenband aufgesucht und bei Bedarf gezielt blockiert werden. Darüber hinaus lassen sich die Schambeinfuge bei Verdacht auf eine Osteitis pubis, die Leistenlymphknoten und die Gefäße beurteilen. Bei Männern ist die Dopplersonographie des Hodens unverzichtbar, um eine Hodentorsion auszuschließen. Sie sehen, der Ultraschall ist in der Hand eines erfahrenen Untersuchers ein hochpräzises Werkzeug, das bei vielen Fragestellungen dem Magnetresonanztomogramm sogar überlegen ist, nicht zuletzt, weil er die Dynamik abbildet. In unserer Praxis setzen wir ihn deshalb sowohl zur Diagnostik als auch als bildgebende Kontrolle für präzise Infiltrationen routinemäßig ein. Und genau an dieser Stelle möchte ich Sie einladen, wenn Sie Fragen zu Ihren Beschwerden haben, wenn Sie unsicher sind, ob bei Ihnen ein Hüftproblem, ein Nervenkompressionssyndrom, ein L3-Syndrom oder eine andere Ursache vorliegt, oder wenn Sie einen Termin in unserer Praxis vereinbaren möchten, rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer lautet 030 26 39 64 0380. Ich wiederhole 0302639648. Unser Team nimmt sich Zeit für Ihr Anliegen, bespricht mit Ihnen die sinnvollen nächsten Schritte und vereinbart bei Bedarf einen Termin zur ausführlichen klinischen und ultraschallgestützten Untersuchung. Je früher eine klare Diagnose steht, desto gezielter und schonender können wir sie behandeln. Zur Therapie lässt sich sagen, die meisten muskulären Ursachen werden zunächst konservativ behandelt. Mit gezielter physiotherapeutischer Behandlung, Dehnung und Kräftigung der betroffenen Strukturen, manueller Therapie und gegebenenfalls einer befristeten Belastungsreduktion. Hüftgelenksbeschwerden im frühen Stadium profitieren ebenfalls von gezielter Physiotherapie, Schmerzmedikation und intraartikulären Injektionen. Bei fortgeschrittener Coxarthrose oder bei strukturellen Ursachen wie einem Labrumriss ist in einem weiteren Schritt die arthroskopische Operation oder langfristig der Gelenkersatz zu diskutieren. Ein Leistenbruch wird operativ versorgt, heute meist minimalinvasiv laparoskopisch mit Einlage eines Kunststoffnetzes. Wir überweisen bei Bedarf zu entsprechenden Spezialisten, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und wo wir wissen, dass sie in guten Händen sind. Zwischen der rein konservativen und der operativen Therapie liegt ein breites Feld an Infiltrations- und Stimulationsverfahren, das bei Leistenschmerzen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Verfahren vorstellen, weil sie in vielen Fällen der entscheidende Therapiebaustein sind, und zwar genau dann, wenn die Physiotherapie nicht ausreicht, eine Operation aber noch vermieden werden soll oder kann. Die periradikuläre Therapie, kurz PRT, ist das Standardverfahren bei radikulären Schmerzen, also bei einem Bandscheibenvorfall mit Nervenwurzelreizung wie dem L3-Syndrom. Darüber gibt es einen selbstständigen Podcast und mehrere YouTube-Videos. Kurz gesagt, bei der PRT wird unter bildgebender Kontrolle, meist mit Hilfe eines Röntgenbildwandlers, eine feine Nadel millimetergenau an die betroffene Nervenwurzel gebracht. Dort wird dann eine Mischung aus einem Cortisonpräparat und einem örtlichen Betäubungsmittel abgegeben. Das Cortison wirkt abschwellend und entzündungshemmend direkt am Nerv. Das Lokalanästhetikum sorgt für eine sofortige Schmerzlinderung. Die PRT wird üblicherweise in Serien von 3 Sitzungen im Abstand von 1 bis 2 Wochen durchgeführt. Sie ist ein etabliertes, gut untersuchtes Verfahren und kann bei vielen Patienten eine Operation vermeiden. Eine ergänzende und in den letzten Jahren sehr viel häufiger eingesetzte Technik ist die ultraschallgesteuerte Infiltration. Im Gegensatz zum Bildwandler kommt dieses Verfahren ganz ohne Strahlenbelastung aus. Unter Echtzeit-Ultraschallkontrolle kann der Arzt feine Nadeln präzise an genau definierte anatomische Strukturen platzieren, an die Sehne des Iliopsoas bei einer Tendinopathie, an den Ansatz der Adduktoren am Schambein, in das Hüftgelenk bei einer Coxarthrose, an den Nervus ilioinguinalis oder den Nervus cutaneus femoris lateralis bei einer Meralgie. Die Vorteile liegen auf der Hand. Strahlenfrei, ambulant möglich, gut wiederholbar, mit exzellenter Sichtkontrolle auf die Weichteilstrukturen. Injiziert werden, je nach Indikation, entweder Lokalanästhetika, Cortison oder auch regenerative Substanzen wie das plättchenreiche Plasma PRP. Die ultraschallgesteuerte Infiltration hat sich besonders bei peripheren Nervenkompressionen zu einem diagnostischen und therapeutischen Werkzeug erster Wahl entwickelt. Ein weiteres wichtiges Verfahren ist die Stoßwellentherapie. Hier werden energiereiche Schallwellen mit Hilfe eines speziellen Applikators in das betroffene Gewebe geleitet. Man unterscheidet die fokussierte Stoßwelle, die tief und präzise wirkt, von der radialen Stoßwelle, die oberflächlicher und flächiger wirkt. Die Stoßwelle kommt besonders bei Sehnenansatzbeschwerden, bei der Osteitis pubis, bei Adduktorentendinopathien und bei der Iliopsoas-Tendinopathie zum Einsatz. Sie wirkt durch eine Anregung der Gewebedurchblutung, eine Stimulation regenerativer Zellprozesse und eine unmittelbare Schmerzmodulation. In der Regel sind 3 bis 6 Sitzungen im Abstand von 3 bis 4 Tagen erforderlich. Für hartnäckige, auf konservative Behandlung nicht ansprechende Sehnen- und Sehnenansatzerkrankungen ist die Stoßwelle ein zentraler Therapiebaustein, gut verträglich, ambulant und ohne Medikamenteneinsatz. Und nun zu einem Verfahren, das in der Orthopädie und Schmerztherapie in den letzten Jahren zunehmend Beachtung findet. Die Axomera-Therapie, entwickelt von Professor Albrecht Molzberger in Düsseldorf. Die wissenschaftliche Bezeichnung lautet perkutane bioelektrische Stimulationstherapie. Das Prinzip unterscheidet sich grundlegend von allen klassischen elektrischen Stimulationsverfahren, wie zum Beispiel der TENS-Therapie. Während diese mit stärkeren Strömen arbeiten, um die Schmerzweiterleitung zu überlagern, nutzt die Axomera-Therapie sehr schwache Gleichströme im Mikroampere-Bereich, die über feine, akupunkturähnliche Sonden direkt an das erkrankte Gewebe herangeführt werden. Die biologische Grundlage ist faszinierend. Das Gewebe erzeugt nach einer Verletzung oder in chronisch entzündlichem Zustand eigene, schwache elektrische Felder, die für die Steuerung der Heilung zentral sind. Diese sogenannten transepithelialen Potenziale sind Signalgeber für die Wanderung von Entzündungszellen, Fibroblasten, Stammzellen und Makrophagen zum Ort der Heilung. Die Axomera-Therapie versucht, genau diese körpereigenen Felder durch externe Stimulation zu modulieren, gewissermaßen ein Impuls, der den verschleppten Heilungsprozess wieder in Gang bringen soll. Praktisch werden mehrere feine Sonden an millimetergenau lokalisierten Punkten unter Ultraschallkontrolle platziert und anschließend mit einem mikroprozessorgesteuerten Gerät verbunden. Die Stimulation dauert etwa 30 Minuten, wird als schmerzfrei empfunden und die Patienten berichten manchmal über ein leichtes Kribbeln. In der Regel sind 4 bis 6 Sitzungen im Abstand von mehreren Tagen erforderlich. Angewendet wird die Axomera-Therapie bei einem breiten Spektrum von Erkrankungen, bei radikulären Schmerzen wie dem L3-Syndrom, bei Neuralgien der Leistennerven, bei der Meralgia Paraästhetika, bei Tendinopathien der Adduktoren oder des Iliopsoas, aber auch bei chronischen Überlastungsbeschwerden, die auf andere Therapien nicht angesprochen haben. Einschränkend muss gesagt werden, die Axomera-Therapie ist ein innovatives, patentiertes Verfahren, für das derzeit noch keine hochwertigen, randomisierten, kontrollierten Studien vorliegen. Die klinische Erfahrung und die bisher veröffentlichten Fallserien sind jedoch beeindruckend, sodass es sich lohnt, dieses Verfahren in das Therapiekonzept zu integrieren, wenn konventionelle Ansätze nicht ausreichen. Die Besonderheit der modernen Infiltrations- und Stimulationsmedizin liegt gerade darin, dass wir heute für nahezu jede Ursache von Leistenschmerzen ein gezieltes, oft strahlungsarmes und ambulantes Verfahren anbieten können. Sei es die PRT bei radikulären Schmerzen, die ultraschallgesteuerte Infiltration bei peripheren Nervenkompressionen, die Stoßwelle bei Sehnenansatzbeschwerden oder die Axomera-Therapie bei komplexen chronischen Schmerzsyndromen. Die Kunst besteht darin, die Verfahren gezielt einzusetzen und miteinander zu kombinieren. Leistenschmerzen sind also ein Symptom mit vielen Gesichtern. Sie erfordern eine gründliche Anamnese, eine strukturierte klinische Untersuchung und eine gezielte Bildgebung und sie verlangen von behandelnden Ärztinnen und Ärzten ein breites Denken über Fachgrenzen hinweg zwischen Orthopädie, Rückenmedizin, Sportmedizin, Neurologie, Urologie und Chirurgie. Gerade das L3-Syndrom, die Meralgia Paraästhetika und die Neuropathien der Leistennerven zeigen, wie eng verflochten die Strukturen in dieser Region sind und wie wichtig es ist, den Schmerz nicht nur zu behandeln, sondern ihn in seinem Ursprung korrekt einzuordnen. Die modernen Infiltrationstechniken, von der PRT über die ultraschallgesteuerte Infiltration bis zur Stoßwelle und zur Axomera-Therapie, bieten uns heute ein differenziertes Instrumentarium, um vielen Patienten eine Operation zu ersparen und einen nachhaltigen Therapieerfolg zu erzielen. Wenn Sie also unter Leistenschmerzen leiden und bisher keine klare Diagnose erhalten haben, ist es sehr sinnvoll, in einem Zentrum vorstellig zu werden, das diese interdisziplinäre Herangehensweise lebt und das gesamte Spektrum moderner, minimal invasiver Verfahren vorhält. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.